Airport. Wir warten in der Abflughalle. Wir sitzen unbequem, trinken lauwarmes Wasser und dünnen Kaffee. Unsere Finger bestehen auf Ablenkung. Sollte es eine Methode geben, ein pappiges Croissant zu essen, ohne klebrige Hände und Krümel auf der Kleidung, kennen wir sie nicht. Hunger haben wir keinen. Uns ist langweilig, wir sind nervös oder seit Monaten mindestens unbefriedigt. Der junge Mann, etwas über 20, schlank, mit bedecktem Kopf, hat die unbequemste Haltung von allen eingenommen. Blickte er auf, könnte er unsere Blicke spüren, die sein Gesicht wie ein Windhauch streifen, ebenso leicht und still und zugleich irgendwie brutal. Doch er ist auf seinem Sitz zusammengesunken, der, wie die unsrigen, schalenförmig ist. Er hat die Schultern hochgezogen. Sie schützen ihn. Eben noch wirkte er einsam. Jetzt sieht er ängstlich aus. Er sieht ängstlich aus. Und doch macht er uns Angst. Seine Finger, ebenso auf der Suche nach Ablenkung wie unsere, ziehen aneinander, als wollten sie etwas wegwischen. Erst umfassen die Finger seiner linken Hand die Finger der rechten. Sie ziehen und drehen. Dann geht es umgekehrt. Die Geste ist lautlos und zugleich ein furchtsamer Schrei, eine Sprache, die hier niemand versteht. Vielleicht. Vielleicht versteht niemand. Vielleicht versteht sie, die Frau um die 80, die Frau am Fenster im traurig grauen Licht. Sie scheint aus diesem Licht gemacht, traurig, grau, so verschwommen wie der Nebel, der unser Flugzeug am Start hindert, so alt wie die Kriege, die das Land zerpflügen. Auch sie ist bedeckt mit kleinen goldenen Krumen. Sie scheint viel gesehen zu haben, so sagt man ja. Da hat einer viel gesehen. Doch es gibt keine Veränderung. Niemals. Nichts ändert sich eh. Immer wieder Verlust, sinnloser, endloser Verlust und der Tod, die gnädigste Form der Auslöschung. Das reiche Paar, er, sie, erkundigt sich mit lauter Stimme am Counter, wo die nächste Lounge ist. Es ist ihnen wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass sie reich sind. Club, sagt der Mann, sehr gediegen. Nie war uns aufgefallen, wie viel Luxus in diesem Wort mitschwingt. Kl. Welch sinnlicher Klang. Klimax, Klitoris, Up, Rubbeln, Zuber. Wir denken Klimax und Zuber und betrachten sie. Gekleidet ist sie wie die Gattin eines dicken Mannes mit viel Geld. Oder eher wie seine Geliebte. Weiße Jeans, Stilettos, eine Krokotasche und Ringe, die das Licht reflektieren. Sie werfen Prismen in den Raum, kleine Regenbogen, wenn sie mit den Händen wedelt. Als wäre sie die bescheidene Variante eines Superhelden. Der Dicke umfasst die Glitzergürteltaille seiner Begleiterin, als müsste er ihr Halt geben, sollte sie stürzen. Die Gefahr besteht. Ihre Absätze sind hoch. An diesem Flughafen gibt es keine VIP-Lounge, sagt die Dame vom Bodenpersonal. Suffisant lächelnd deutet sie auf uns und fügt hinzu, es tue ihr leid. Es gäbe keine andere Möglichkeit, als hier zu warten, zusammen mit den anderen auf den Schalen sitzen. Die Geliebte protestiert, mault, gestikulierend und regenbogenstreuend. Sie blickt sich um. Wo sollen sie sitzen? Zwei Plätze sind frei. Neben dem Mann in den 20ern, der auf den Boden blickt. Sie schaut den Dicken an, der den Jungen anschaut und den juwelenbesetzten Gürtel der Frau fester in den Griff nimmt. Wir können ihnen nichts vorwerfen. Auch wir ließen die Plätze frei. Ohne weiter darüber nachzudenken, eine Art Puffer. Niemand möchte so nah bei dem Mann mit dem bedeckten Kopf sitzen, gleichgültig, ob er einsam ist oder nicht. In einer Sprache, die wir alle verstehen, sagt uns seine Kopfbedeckung Vorsicht. Abstand halten. Hier ist etwas verborgen, etwas lauert unter der Oberfläche, unsichtbar. Niemand zieht in Erwägung, dass es ein großer Kummer sein könnte oder Scheu oder Sehnsucht oder Langeweile oder Verletztheit. Wir schreiben ihm jede Form von düsterer Macht zu, jedoch nicht die Opazität seines Selbstseins. Wir verwehren ihm das Private, Persönlichkeit. Wir haben Bedürfnisse, unsere mit Teppichen ausgelegten Flure, die Schlüssel in einer Schale, unser anstrengendes Tagewerk, die flauschigen Pantoffeln und unsere Lieblings-Pornoseiten im Netz. Dass er auch so fühlt, können wir uns nicht vorstellen, nicht wirklich. Undenkbar, dass er ein Zuhause hat oder einen Hund, dass er ein heimlicher Fan koreanischer Popmusik ist oder irgendetwas anderes liebt, das man lieben kann. Seine Finger, ständig in Bewegung, erregen bei uns Verdacht. Interessant, dass man sagt, dass Verdacht erregt wird. Und korrekt, physiologisch sind Verdacht oder Angst und Erregung oder Lust ein und dasselbe. Adrenalin strömt durch unseren Körper, gleichgültig, ob wir erregt sind oder uns fürchten. Der junge Mann erregt uns. Wir beobachten seine Finger, fragen uns, was da lauert, was wir nicht sehen können. Wir schauen hin, wir beobachten. Unsere Augen streifen seine Wangen, doch wir können nicht sehen, wir sehen nicht, wir wissen nicht, wie. Niemand von uns fragt sich, wer dieser Mensch ist. Mensch, das Wort kommt uns nicht in den Sinn, nur Mann. Mann, abstrakt, im Sinne von Männlichkeit, Maskulinität, Mann, nicht als Mensch, sondern Mann als Vorsatz. Er ist männlich, maskulin, verkörperte Intention, Absicht, mit welchem Ziel, wir wissen es nicht. Doch wir können raten oder auch nicht. Er versteckt sich. Ist undurchdringlich. Wir können es nicht wissen und das ist wichtig, damit der Puffer bleibt. Wir können es nicht erraten, aber wir wissen es. Man hat es uns immer wieder gesagt, leise, flüsternd, ruhig, warnend. Die wütenderen Philippiken nahmen wir weniger ernst. Wir sind vernünftige Leute, aber wir wissen, was gemeint ist. Es gibt einen Grund für Klischees. Manche sind brutal. Jeder vernünftige Mensch muss das zugeben. Würden wir in diesem Augenblick entdecken, was wir einige Monate später erfahren, dass der Dicke ein Dieb ist, wählten wir dennoch den gleichen Platz. Der Dicke hat viel Geld gestohlen, astronomische Summen, indem er auf Tastaturen hämmerte und Reichtum auslöschte. Er löschte ganze Leben an einem einzigen Vormittag und doch sehen wir seine Defizite nicht. Wir können es nicht. Der Dicke, gepflegt im Anzug mit seiner Geliebten, kann nur jemand sein, der hat. Das glauben wir. Der Mann, der seinen Kopf bedeckt, ist jemand, der nichts hat. Der Dicke ist ein Dieb. Der Dunkle will etwas. Wir kennen seine Absicht. Wir sehen sein Gesicht nicht. Doch wir wissen, was er will, dass er etwas will, dass ihm etwas fehlt. Wollen hat eine Bedeutung. Es verweist auf ein Bedürfnis. Ein Mann wie dieser will immer etwas, also muss er es sich nehmen. Ihm fehlt unser Mitgefühl, unsere Empathie, unser Interesse, diese Worte mit dem sanften Klang, die wir in den Nachrichten hören. Doch wir glauben, dass er etwas anderes will und wir sind gewarnt. Er will etwas, was wir haben, wenngleich wir nicht genau wissen, was. Wir haben nichts zu geben, außer unseren Krümeln und den Münzen. Wäre er jünger, gäben wir unsere Altkleider. Wir mögen die jungen, dunklen lieber. Idealerweise sind sie höchstens 4, mit großen Augen und Zahnlücken, dankbar und klein. Dennoch glauben wir, dass er einen Plan schmiedet und uns etwas nehmen will. Also halten wir unsere Taschen fester, der Gedanke erregt uns. 2 Stühle, unbesetzt, leere Höhlen, wo einst Augäpfel waren als Symptom der Blindheit. Wir können der Geliebten des Dicken kaum vorwerfen, dass sie nun entsetzt, in wenigen Worten, bevor gute Manieren sie stoppen können, wie ein Kind auf der Straße eine Tatsache konstatiert. Aber da ist kein Platz, auf den wir uns setzen könnten. Laut spricht sie nicht, doch wir hören sie. Auch die Frau am Counter hört sie. Sie rückt ihr Halstuch zurecht, räuspert sich, sagt nichts. Die Kleine, die bisher auf ihre Mutter gelehnt schlief oder jedenfalls so tat, blinzelnd, am Daumen lutschend, mit dem Kopf auf einem Kissen aus 2 gefalteten Strickjacken, eine pinkfarbene aus Angora, die andere aus blauer Wolle, öffnet die Augen. Sie blinzelt nicht länger. Ihr Kopf ruht auf dem gemütlichen Schoß der Mutter und sie sieht die Geliebte an, so wie Mädchen Frauen anschauen, die nicht ihre Mütter sind, gerade heraus, mit klarem Blick. Dann sagt sie, wir gehen darüber. Sie hebt den Kopf von den Strickjacken. Die Mutter widerspricht, wortlos, mit Gesten. Sie streichelt das Haar des Mädchens, lacht leise dabei. Die Tochter ist unverzagt. Sie steht auf, nimmt die streichelnde Hand und zieht an ihr. Auch sie lacht. Los, sagt sie. Sie kommen hierher. Wir gehen dorthin. Jetzt. Erschrocken sehen wir ihr zu, wie sie über das Linoleum läuft. Nie zuvor realisierten wir so deutlich den Klang kleiner Füße in Bewegung. Ein sanftes Tap, Tap, Tap bei jedem Schritt. Musik in der Stille. Ein Stich durchs Herz. Sie geht zu dem Sitz neben dem Mann, krabbelt hinein. Geformt wie eine Schale hält er sie, nachdem sie erst einmal oben ist. Auch die Mutter steht auf. Sie hat keine Wahl, muss der Tochter folgen. Es ist ihr peinlich, obgleich sie nicht genau weiß, warum. Sie nimmt die Strickjacken, die Servietten und den Karottensnack, das Handgepäck auf Rollen und die Croissants. Das Mädchen baumelt mit so unschuldiger Zufriedenheit mit den Beinen, dass wir alle auf unsere Hände schauen. Alle außer einer. Die 80-Jährige blickt aus dem Fenster. Sie summt leise und nickt dabei. Es klingt wie Ja in der Sprache, in der wir weinen. Ein Klang, der besagt, dass sich die Dinge nie ändern. Doch dass es auch das gibt und die Kinder und den Nebel vor dem Fenster, Auslöschung und Höhlen, wo einst Augen waren. Was ist der Endzweck der Gewalt? Vernichtung, das Ende einer Existenz, das Auslöschen des Seins. Wir können ein Leben sehr leicht auslöschen, ohne jede Mühe. Das ist ein Fakt, hinstarren und nichts sehen. Und damit gibt es keinen Menschen mehr. Das reiche Paar sitzt nun auf den beiden frei gewordenen Plätzen. Sie heben ihre großen, hintergrundbeleuchteten Smartphones vor ihre Gesichter, eine Art Rüstung. Die Dame am Counter zieht ihr Halstuch fest. Sie seufzt. Aus dem Lautsprecher an einem Gate in der Nähe dröhnt eine Durchsage. Der junge Mann mit den hochgezogenen Schultern richtet sich auf, als die Hand des kleinen Mädchens ihn berührt. Seine Finger halten inne. Kurz halten auch wir die Luft an. Ich bin müde, sagt sie zu ihm. Ich weiß, antwortet er.
My question to you, audience.
Meine Frage, wenn Sie von diesem Mann hören, der den Kopf bedeckt hat, wen sehen Sie?
Thank you.
Dankeschön.